Ich habe Gott so die Woche, ich habe relativ spät erfahren, dass ich heute dann doch den Dienst des Verkündens haben darf, sozusagen. Und ich habe dann so Gott einfach gefragt, den Heiligen Geist gefragt, was möchtest du, was ich heute den Leuten verkünde? Und ich komme gleich dazu, aber bevor ich dazu komme, möchte ich euch eine Fangfrage stellen. Okay, Fanny, du darfst mal anmachen, die Präsentation. Wer ist das? Wer ist es? Ah, Koray, du ruinierst mir alles. Ich hätte jetzt darauf spekuliert, dass wir in der Kinderstunde alle sagen, genau. Und dann hätte ich nämlich gesagt, nein. Das ist nicht Jesus, das ist nämlich der Herr Jim Caviezel. So spricht man den übrigens aus, Koray. Und wo spielt er mit? Weiß das jemand? Ihr seid alle zu schüchtern, ihr wisst alle, wo der mitspielt. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Und zwar spielt er mit bei dem Film Die Passion Christi. Und da spielt er diesen Jesus-Charakter. Ist übrigens auch bei Person of Interest, einer von den Schauspielern jetzt, falls die Serie jemand kennt. Und ich möchte euch kurz mal was zu diesem Jim Caviezel erzählen, bevor ich voll reinstarte in das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Das hat er mir auch aufs Herz gelegt, nämlich. Und zwar, ihr müsst wissen, dass Jim Caviezel ist ein gläubiger, bekennender Christ. Ihr könnt es euch online reinziehen, auf YouTube und so. Und ihr werdet da sehen, wie er von Jesus schwärmt, wie er von seinem Jesus erzählt. Und als Mel Gibson sich bei dem gemeldet hat für die Rolle, Mel Gibson ist der Regisseur von dem Film Die Passion Christi, als Mel Gibson sich bei diesem Jim Caviezel gemeldet hat, war das unter dem, hat er eigentlich, wollte der einen Surf-Film drehen, einen Film über Surfen und so. Und dann waren sie ins Gespräch gekommen darüber, über Surfen. Und irgendwie Mel Gibson, auch als Katholik, hat es irgendwie schon so auf seinem Herzen gehabt, diesen Film irgendwann mal zu drehen. Also die Passion Christi, sein letzter Film davor war, glaube ich, Braveheart gewesen. Also ein ziemlich riesiger Erfolg. Also war es allein schon für ihn, denke ich mal, eine gewisse Überwindung nach so einem riesigen, phänomenalen Film, der in alle Geschichtsbücher sozusagen eingetragen wurde, danach einen Film zu machen über Jesus. Weil ihr wisst, Jesus ist so schon ein bisschen ein umstrittenes Thema. So, also jetzt nicht hier in unserer Mitte, aber in der Gesellschaft ist Jesus schon ein ziemlich umstrittenes Thema. Und als dann Mel Gibson diesen Jim Caviezel angerufen hat, hat er ihn gefragt, also du möchtest den Jesus spielen. Er hat es ihm schon mal davor kurz angedeutet und ihn gefragt, ob er Jesus spielen möchte. Und dann, aber ich möchte auf dieses Telefonat jetzt eingehen. Zwar bei diesem Telefonat sagt er, okay, möchtest du jetzt den Jesus spielen in meinem Film? Aber, und ich habe das von dem Interview von dem Jim, da sagt der Mel zu ihm, aber du musst eine Sache wissen. Und zwar, wenn du den Jesus spielst in meinem Film, dann wird es vermutlich bedeuten, dass du in dieser Stadt keine anderen Rollen mehr angeboten kriegst. Mit dieser Stadt meint er Hollywood. Er sagt zu ihm, hey, möchtest du Jesus spielen? Aber wenn du das annimmst, sei dir bewusst, dass das das Ende deiner Karriere hier in Hollywood bedeuten kann. Oder vermutlich auch bedeuten wird. Und natürlich war Jim, erzählt er so, im ersten Moment geschockt. Wenn du sowas hörst und du denkst dann, wovon soll ich dann meine Familie dann ernähren? Was soll ich dann machen? Wie so diese gesamten Gedanken, die dir da in so einem Moment durch den Kopf gehen. Und dann im Endeffekt überlegt er sich und dann kommt er so auf diesen Gedanken, hey, aber dieser Jesus, der hat alles für mich gegeben. Warum möchte ich nicht alles für ihn geben? Dieser Jesus, der hat mir im Endeffekt mein Talent gegeben zu Schauspielern. Warum? Vielleicht hat er mir dieses Talent gegeben für genau einen Moment wie diesen, dass ich diese Rolle spielen kann. Vielleicht ist das meine Berufung, diese Rolle anzunehmen und diese Rolle zu spielen. Und dafür habe ich vielleicht das Talent bekommen und bin so weit gekommen. Und dann sage ich euch mal, was dann passiert ist auf dem Set. Und zwar, das war nicht Zuckerschlecken für ihn. Ah, übrigens, coole Sache. In dem Moment, wo er diesen Gedanken hat, fällt ihm auf, dass seine Initialien JC sind und er 33 Jahre alt ist. Was krass ist, weil wir alle ja wissen, dass Jesus Christus auch die Initialen JC hat und als er am Kreuz gestorben ist, 33 Jahre alt war. Also genau das Alter von diesem Jim, als er quasi diese Rolle dann angenommen hat. Und er sagt es dann so Mel Gibson und er sagt dann so, mir ist gerade aufgefallen, meine Initialien sind JC und ich bin 33 Jahre alt. Und der Mel Gibson sagt zu ihm, you freak me out, und legt das Telefon auf. Aber da war es geschwätzt gewesen ab dem Zeitpunkt. Und dann auf diesem Filmset, da erging es diesem Jim nicht unbedingt wirklich gut. Also er musste um 2 Uhr morgens so gut wie jeden Morgen aufstehen, um wirklich das Make-up und die ganzen Sachen zu machen, in der Maske zu sein, weil das halt, wer den Film gesehen hat, der weiß, dass da ziemlich viel Wunden und Sachen und das hat dann gedauert von 2 Uhr morgens bis um 6, 7, 8, so um den Dreh meistens rum. Das heißt, er war dann wirklich morgens von 2 Uhr nachts bis so 7, 8 Uhr morgens am Make-up und dann den ganzen Tag lang gefilmt. Also von morgens bis abends dann quasi noch weiterhin gefilmt. Und er sagt selber, er hatte ständig eine ausgekugelte Schulter von dem Kreuz tragen, was er getragen hat. Sein Kreuz hat er getragen. Der hat eine 35 cm lange Wunde im Rücken gehabt, weil jemand von denen, die ausgepeitscht haben, hat aus Versehen nicht richtig gezielt und hat ihn halt wirklich erwischt mit diesem Ding und hatte eine 35 cm lange Wunde in seinem Rücken, wo es auch Fleisch rausgerissen hatte. Er hat 20 Kilo an Gewicht verloren, von 95 Kilogramm runter auf 75 Kilogramm, nur während den Dreharbeiten. Und was krass ist, er hatte eine doppelte Lungenentzündung bekommen, weil er ständig im Kalten da draußen gefilmt hat, hatte nichts angezogen, lange Takes, die sie machen mussten, und hat eine doppelte Lungenentzündung sich zusätzlich zu all dem Leid noch geholt am Set. Und im Endeffekt war es sogar so gewesen, dass da gab es so eine Szene oder so einen Moment, da hat er gemeint, da ging er so zu, ich weiß nicht, ob es die Kreuzigungsszene war, auf jeden Fall eine Schlüsselszene in dem Ganzen. Und da hört er wie so eine, da merkt er so eine Atmosphäre von Angst, die so über ihn kommt. Wie so eine negativer Vibe, so eine negative Atmosphäre. Und da ist so eine, ja, wie so eine dämonische Stimme oder so, die er in seinem Kopf hört, die zu ihm sagt, du wirst heute sterben am Set und sagt zu ihm, heute wirst du sterben. Und er geht dann hin und er filmt und er hat eine doppelte Lungenentzündung und der Arzt kommt hin und checkt ihn am Set und misst sein Herz, keine Ahnung, ich bin nicht Mediziner, aber und guckt halt an seinem Herzen und geht dann hin zum Regisseur, zum Mel Gibson und sagt so, Mel, Jim kann heute sterben. Also er kann wirklich sterben. Möchtest du, dass wir weiter filmen oder nicht? Und diesen Moment geht dem Jim durch den Kopf und er sagt sich so, hey, selbst wenn ich heute sterbe, wie viele Menschen würden dann vielleicht durch mich das Licht erfahren und sagt, hey, lass uns weiterfilmen, lass uns das weitermachen. Bei einer anderen Szene wurde er vom Blitz getroffen. Ich mache das nicht, also ich erfinde das gerade nicht. Ihr könnt es nachschauen, er erzählt es. Wird er von einem Blitz getroffen. Und nachdem der gesamte Film fertig ist und alles aufgenommen ist, muss er eine OP am offenen Herzen haben. Noch nach dem Ganzen. Und ich glaube, ich habe jetzt hier gefühlte Ewigkeiten Leiden von ihm aufgezählt, durch was er durchgegangen ist. Aber wisst ihr, manchmal, wenn wir genau das tun, was Gott von uns will, was wir tun, dann ist auf einmal die ganze Welt gegen dich und alle Umstände gegen dich. Und Dinge passieren, wo du denkst, das kann doch gar nicht sein, dass das und das und das und das und das und das und das, das geht alles schief, das ist alles gerade gegen mich, das probiert mich alles gerade irgendwie zurückzuhalten. Was ist, wenn es dich so hart zurückhält, weil du vielleicht kurz vor deinem Durchbruch stehst, weil du vielleicht kurz davor bist, die Sache zu tun, zu der du berufen wurdest zu tun? Was ist, wenn die ganze Macht der Hölle probiert, dich zurückzuhalten, weil sie wissen, dass das ist, wozu du berufen worden bist? Nicht immer bedeutet, dass unsere Umstände schlecht sind, dass wir was falsch gemacht haben oder Gott uns nicht segnet. Oftmals bedeutet es, dass dann ein Widerstand kommt, der uns zurückhalten will von dem, was eigentlich Gott für uns hat. Okay. Ich habe den Heiligen Geist gefragt, was soll ich den Leuten heute mitgeben? Und ehrlich gesagt, vielleicht ist es ein bisschen kompliziert oder ich hoffe, ihr könnt mir alle folgen. Ich gebe es nur wirklich weiter, was ich einfach so auf meinem Herzen bekommen habe. Und ich hatte selber auch einiges an Widerstand, bevor ich hier quasi hierher gekommen bin, um das zu predigen, wo ich auch gemerkt habe, irgendwas ist auf dieser Predigt, irgendwas ist auf dieser Message drauf, dass ich merke, dass da ein Widerstand auch gerade gegen mich kommt. Und zwar haben wir Einblicke in das Leben von Jesus. Ich habe aber heute die Predigt genannt, Einheit mit Gott, unsere übernatürliche Kraft. Letzten Sonntag hat Timmy über Einheit mit Gott geredet und ich habe gedacht, ich mache das so wie so einen zweiten Teil dazu, gehe so in die Richtung. Ihr werdet es am Anfang vielleicht noch nicht ganz verstehen, aber am Schluss, also bleibt dabei. Und zwar hat Gott mir gesagt, predige über Markus 5. Über Markus 5. Und ich habe dann nachgeschaut, Markus 5 in der Bibel. Und in der Bibel gibt es keine Kapitel, keine Unterscheidung von Kapiteln. Deswegen lese ich immer auch das, was davor war und frage mich, in welchem Kontext befindet sich das Ganze. Und dann erzähle ich euch mal, was ich euch heute weitergeben werde, über welche Geschichte es gehen soll, wird so Markus 4, Markus 5 sein. Es ist ein ganz normaler Alltag von Jesus. Ich nehme euch mal mit in den ganz normalen Alltag von Jesus, was Jesus getan hat. Und ihr seid live dabei, vielleicht 2 Tage seines Lebens, die da niedergeschrieben sind. In Markus 4 erstmal steht er am Ufer vom See Genezareth. Ich habe euch da ein paar Bilder mitgebracht. Ich war schon selber da gewesen. Aber ich mag das, wenn man sich zu Geschichten einfach selber was vorstellen kann. Ich bin so ein visueller Typ. Deswegen habe ich euch mal die Bilder mitgebracht, wie es da aussieht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Jesus da an so einem Strand steht und dass Jesus die Leute lehrt. Und da sagt er solche Dinge vor einer großen Menschenmenge und er sagt, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät ist, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, es ist einem Senfkorn gleich, dass, wenn es in die Erde gesät wird, und später wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige. Was ist, wenn hier ein Prinzip drin steht? Was ist, wenn oftmals das Samenkorn, was Gott dir gegeben hat, zu deiner Berufung, erstmal unterdrückt werden muss, damit daraus etwas entstehen kann, was richtig Früchte trägt? Ich sage nicht, dass das immer der Fall sein muss, aber ich sage, dass oftmals vielleicht der Fall ist, dass genau da, wo du die größte Unterdrückung erlebst, aus diesem Bereich die meisten Früchte vielleicht auch bei dir rauskommen werden. Dass du auch das Samenkorn, was jetzt im Moment vielleicht tot scheint oder tot ist, weil du nicht sehen kannst, was daraus nochmal Gutes kommen soll, dass das vielleicht der Bereich der größten Fruchtbarkeit vielleicht in deinem Leben sein wird. Was ist, wenn die Dinge oft erstmal schlechter werden, unscheinbar werden, niemand wahrnimmt, was du gerade tust, du vielleicht in der Gemeinde dich engagierst und am Klo putzen oder irgendwas anderes bist und niemand versteht, was du gerade machst, niemand wertschätzt es, niemand sieht es, das ist alles im Verborgenen. Aber wenn Gott es sieht, wenn Gott dieses Samenkorn dort eingesät hat, wo du dich unscheinbar, klein und unterdrückt fühlst, was ist, wenn das der Bereich ist, wo Gott sagt, hey, und zur richtigen Zeit lasse ich es aufgehen. Weiter geht's dann, nachdem Jesus an diesem Ufer gepredigt hat, geht er in ein Boot, es heißt, dass es schon spät abends war, und er geht ins Boot und er möchte auf die andere Seite vom See fahren. Und wir alle kennen die Geschichte, was dann als nächstes passiert. Jesus schläft ein in dem Boot und es kommt ein Sturm auf und die ganzen Jünger rasten aus. Die denken, Herr, wir sterben, wir werden untergehen. Und Jesus schläft. Und wisst ihr, was ich mir nie bei der Geschichte vorgestellt habe? Ich habe mir nie vorgestellt, dass es abends ist. Ich habe mir das immer überlesen irgendwie. Aber es heißt, dass es abends sie losfahren mit dem Boot. Es heißt, wenn deine Zeit zu ruhen ist, wenn deine Zeit zu schlafen ist, dann hat dich kein Sturm aus der Fassung zu bringen. Jesus schläft nur, weil es das Natürlichste ist, in diesem Zustand gerade zu schlafen. Und er lässt sich nicht von allen anderen Dingen davon abhalten, zu schlafen. Wenn es deine Zeit ist, zu ruhen, und Gott schenkt dir Ruhe, dann kann da noch so ein Sturm abgehen. Es ist unsere Aufgabe schon fast, dem nicht eine größere Beachtung zu schenken als Gott. Und zu sagen, hey, jetzt ist meine Zeit zu ruhen. Jetzt ist meine Zeit, dass ich hier bin, dass ich Frieden in mir trage, dass dieser Sturm mich nicht aus der Fassung hier bringt. Jetzt ist meine Zeit zu schlafen, weil es ist Nacht. So, hey Sturm, du kannst mir jetzt nichts an. Ich muss mich ausruhen. Ich habe morgen einen wichtigen Tag, wo ich was erledigen muss, wo ich meine Kraft für brauche und ich werde jetzt schlafen und du Sturm kannst mich mal, so ungefähr. In Jesu Namen, du hast kein Anrecht auf mich. Das Blut Jesu, das bedeckt mich und du wirst mich nicht runterziehen, sondern ich werde innerlich den Frieden des Herrn haben und werde jetzt schlafen und morgen fit sein. Amen. Und dann wecken sie ihn auf. Jesus, 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 wir gehen unter. Und er sagt so, was habt ihr für einen kleinen Glauben? Warum fürchtet ihr euch so? Warum fürchtet ihr euch so? Nur mein Gedanke, das sind jetzt meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Aber ich glaube, da ist was dran, sonst würde ich es euch nicht erzählen. Ich sichere mich nur davor ab. Was ist, wenn Angst an sich deine Beziehung zu Gott komplett schädigt? Weißt du, warum es schädigt? Weil Angst beinhaltet immer ein Unvertrauen. Es geht schief, es läuft schlecht, kann Gott nicht vertrauen. Im Endeffekt ist Gott nicht so gut, wie wir immer singen sonntags. Angst beinhaltet immer ein Unvertrauen drin, weil man die Erwartung hat, dass etwas Schlechtes passieren könnte. Und dadurch untergräbt es oder schädigt es deine Beziehung zu Gott. Ich glaube, wenn eine Sache in der Bibel oft gesagt wird, dann Shalom. Und fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und wisst ihr, aber Daniel, in jeder Gemeinde, wo ich bisher in meinem gesamten Leben gewesen bin, da werden zwei Dinge gelehrt. Die erste Sache wird gelehrt und die ist, in der Welt habt ihr Angst. Okay? Und da bleiben die meisten dann stehen. In der Welt habt ihr Angst. Und wie geht's weiter? Aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Die Frage ist, bist du als Sohn und Tochter Gottes überhaupt noch in der Welt? Seid ihr noch Teil dieser Welt? Oder heißt es nicht an einer anderen Stelle, dass ihr den Weg vom Tod zum Leben eigentlich schon überschritten habt? Nur mal ein Gedanke, vielleicht ist dieses in der Welt habt ihr Angst gar nicht wirklich an dich gerichtet, weil Jesus dich sieht nicht mehr als Teil von dieser Welt. Er sagt, die da draußen, diese Welt, die hat Angst. Aber habt keine Angst. Das ist ein Imperativ, das ist eine Befehlsform, das ist ein habt keine Angst. Mein Auftrag ist, habt keine Angst. Warum? Weil ich habe diese Welt überwunden und ich lebe in dir. Der zweite Punkt. Und Jesus, als er am Garten Gethsemane war, und da überkam ihm die Angst und er betet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er schwitzt sogar Blut. Ich habe einen eigenen Gedanken dazu. Blut ist in der Bibel immer ein Zeichen für einen Bund. Das Passahlamm, das geschlachtet wird, das man sich an den Türpfosten streicht, das ist ein Bund. Was ist, wenn Jesus all die Furcht und all die Angst der Welt in diesem Moment auf sich nimmt und Blut schwitzt als ein Zeichen des Bundes? Ich habe das auf mich genommen, damit du das nicht auf dich nehmen musst. Genauso wie Jesus durch seine Striemen, sagen wir, sind wir geheilt. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir ewiges Leben. Was ist, wenn durch seine Angst wir keine Angst mehr haben müssen? Nach dieser Geschichte kommt Jesus ans nächste Ufer, treibt den Dämon bei dem Gerasener aus, der in den Höhlen da haust, bei den Toten und schlägt sich selbst mit Steinen. Und wie viele von euch wissen, dass dieser Suizidgedanke, dieses sich selber schaden, sich selber was machen, von einer dämonischen Natur kommt. Was wir dort in diesem Vers sehen. Schläft in Totengräbern, haut sich mit Steinen die Birne ein. Und dann kommt er zu Jesus hin ans andere Ufer. Und denk mal, du bist gerade durch einen Sturm gegangen nachts und quasi fast gestorben. Oder da war ein Sturm nachts. Jesus hat kein Problem damit gehabt, aber die Jünger, die machen sich in die Hose in einem Sturm. Die haben nachts wahrscheinlich keine Sekunde die ganze Nacht geschlafen. Am nächsten Tag kommen sie ans andere Ufer und ein dämonenbesessener Mann kommt auf die zu. Ganz ehrlich, wie oft gehst du vielleicht durch einen Sturm durch und du denkst, so, jetzt bin ich am sicheren Ufer angekommen, jetzt geht's mir endlich super gut. Und dann kommt schon das nächste Problem um die Ecke und du denkst, so, ich habe doch gar keine Kraft mehr dafür. Was ist hier überhaupt los? Ich habe doch gerade die ganze Nacht nicht geschlafen und hatte diesen Sturm und jetzt geht die nächste Sache schon komplett schief wieder. Und was ist, wenn du da vielleicht die Sicht von einem Jünger hast, so einen... Diese Sicht, die so ein Jünger hat, einfach so, jetzt schon, was soll das jetzt schon wieder, Jesus? Und Jesus ist einfach ruhig und sagt so, hey, das ist heute unser Geschäft, das wir heute zu erledigen haben. Du hast doch all die Kraft, operiere und arbeite aus diesem Frieden heraus, den ich dir gegeben habe. Du musst nicht irgendwie durchmüdet jetzt hier sein und ausrasten, sondern hey, ich bin noch bei dir. Das Krasse ist, dass Jesus danach, nachdem er diese Dämonen ausgetrieben hat, wieder zurückfährt auf die andere Seite vom Ufer. Das heißt im Endeffekt, Jesus ist über den ganzen See durch einen Sturm durchgegangen und das Gesamte nur, um einen einzigen Mann freizusetzen. Gott hat dich nicht vergessen. Vielleicht kommt Gott heute Morgen an zu dir, an das Ufer von deinem Stuhl, wo du gerade sitzt, um dich frei zu machen von was. Nur für einen einzigen Mann fährt Jesus ans andere Ufer. Und dann kommt er zurück, nachdem er ihn geheilt hat, wieder an die ursprüngliche Seite vom See. Und da kommt dann jemand an und er erzählt ihm dann und sagt, meine Tochter, die ist krank. Und es geht um die Tochter des Jairus, der ist ein ziemlich hoher in der Synagoge da. Und der kommt an und sagt, Jesus, kannst du mit mir mitkommen? Meine Tochter liegt im Sterben. Quasi könnten wir jetzt sagen, aus der menschlichen Sicht schon wieder das nächste Problem, was ihn erwartet. Auf der anderen Seite, irgendwie will das nie aufhören mit Problemen und Herausforderungen und Sachen. Aber Jesus scheint das irgendwie nicht zu stören. Irgendwie scheint er irgendwas zu haben, was ich manchmal in meinem Alltag ehrlich gesagt nicht habe. Und dann sagt er, okay, ich komme mit euch mit. Und er läuft so mit ihnen und dann passiert diese folgende Geschichte. Ja, ich habe euch auch Bibelverse mitgebracht. Und zwar, ein bisschen klein, sorry about that. Ich lese es euch aber vor. Und zwar, und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach. Und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten, von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich bedrängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die es getan hatte. Bis dahin geht's bei mir. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ich habe hier 2 Sachen gehighlightet in dem gesamten Text. Und zwar, wenn ich nur sein Gewand anrühre und dann das andere ist, eine Kraft von ihm ausgegangen. Das bedeutet, diese Frau, die hat auf Jesus irgendwas gesehen und gemerkt, er trägt irgendwas, was andere Leute nicht tragen. Sie hat diese Kraft in ihm gesehen und hat gesagt, wenn ich ihn nur berühre, wird diese Kraft auf mich übergehen, weil er trägt irgendwas in seinem Leben. Und Jesus geht hin und spürt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und fragt seine Jünger, hey, wer hat mich angefasst? Und die Jünger auf einer ganz menschlichen Schiene, woher sollen wir das denn wissen, Jesus? Aber er hat nicht gefragt danach, wer hat mich alles hier bedrängt, sondern er hat gefragt, wer ist dafür verantwortlich, dass Kraft von mir ausgegangen ist? Und was ich dir sagen möchte ist, wir denken immer so von Jesus, hey Jesus, der trägt eine Kraft in sich. Jesus, der hat so diese Kraft in seinem Leben und wir sind irgendwie eher so die blutflüssige Frau oder so. Wenn überhaupt, weil die hat ja noch großen Glauben. Aber ich sag dir eins, wenn zwei Hunde ein Kind haben, was kommt dann da raus? Ein Welpe, ein Hund. Wenn zwei Elefanten ein Kind haben, was kommt dabei raus? Ein Elefant. Und was passiert, wenn Gott sagt, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter? Wir haben eine göttliche Natur und wir sind uns dessen in unserer natürlichen Natur, mit der wir oft denken, nicht bewusst, dass wir eine göttliche Natur in uns tragen, dass im Endeffekt eine Kraft in uns lebt. Ich will dir eins sagen, dass Jesus da lang geht und er merkt, dass Kraft von sich ausgegangen ist, das heißt eins, er hat in Verbindung und im Einklang mit dieser göttlichen Natur gelebt und er war sich bewusst, dass der Heilige Geist bei ihm ist. Auf jedem Schritt, den er geht, hatte er diesen Heiligen Geist im Kopf. Deshalb konnte er auch sagen, wann diese Kraft von ihm ausgegangen ist. Ich möchte dir was vorschlagen. Was ist, wenn das Geheimnis ist des Glaubens? Was ist, wenn das die Wahrheit ist, dass wir uns bewusst sein dürfen darüber, dass dieser Heilige Geist in uns wohnt, bewusst sein dürfen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir göttliche Natur haben, dass Jesus in die menschliche Natur reingekommen ist, um uns auf die göttliche Natur hochzuholen? Was ist, wenn wir uns bewusst sein können, dieser Heilige Geist, der in Jesus gelebt hat, diese Auferstehungskraft, die ist in mir. Und damit durch das Leben gehen mit diesem Heiligen Geist im Kopf, darüber nachsinnen, was das bedeutet, uns ständig unseren Verstand erneuern, wie Paulus das sagt, und sagt, ich bin eins mit Gott. Ich bin eins mit Gott, nicht im Sinne, dass ich Gott bin und auf dem Thron, das versteht ihr alle, aber im Sinne von, Jesus sagt, hey, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Ich und der Vater, wir sind eins. Und dann im Endeffekt heißt es, dass Christus der Kopf ist und wir sind der Leib. Wenn jetzt Christus der Kopf ist und wir sind der Leib, sind wir mit Christus verbunden. Und Jesus sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr auch den Vater gesehen. Das heißt, irgendwo sind wir in diesem gesamten Gottesding verbunden auf eine Art. Nicht, dass wir jetzt Gott wären, aber dass wir eine göttliche Natur in uns tragen. Und ich mich frage, wo ist da die Grenze so? Wie viel Autorität haben wir wirklich? Sind wir schon mal an die Grenze vielleicht hingegangen? Wissen wir überhaupt, wie viel uns eigentlich zusteht dadurch, dass wir nicht nur Menschen sind, dass wir nicht hier irgendwo in der Welt unser Ding machen, sondern dass wir verbunden sind in einem Leib mit Gott? Dass wir eine Einheit mit Gott haben, dass uns das zusteht, dass es ein Versprechen ist, dass diese Kraft in uns ist, auch wenn du dich manchmal nicht danach fühlst, auch wenn manchmal die Umstände echt blöd sind, auch wenn das deine Gedanken dir nicht wiedergeben, aber diese Kraft lebt in dir, weil du bist mit Gott verbunden. Das ist ein Versprechen Gottes, das hat nichts mit dir und dem Ganzen zu tun. Deswegen lass es dir nicht von dem Teufel ausreden, der ankommt, okay? Jesus sagt an einer anderen Stelle, wir sind seine Braut. Das heißt, er ist der Bräutigam. Und dann heißt es an einer anderen Stelle, dass zwei Menschen, die verheiratet sind, im Endeffekt ein Leib sind in der Bibel. Aber ich möchte dir was vorschlagen. Wenn Jesus der Kopf ist und wir sind der Leib, vielleicht gehen manche Dinge schief. Ich sage nicht alles. Ich sage nicht alles. Ich rede nicht von allem, okay? Aber vielleicht gibt es Bereiche, die schief laufen in unserem Leben oder in unserer Welt, weil sich der Arm gar nicht weiß zu bewegen, dass er sich bewegen kann. Weil du vielleicht die Füße nicht wissen, dass sie diesen Schritt tun können und laufen können. Dass vielleicht der Mund nicht weiß, dass er Dinge aussprechen kann in Autorität von uns manchmal. Vielleicht kommt Jesus heute Morgen zu dir und sagt zu dir, fühl dich nicht so machtlos. Du hast eine unheimliche Kraft in den Dingen, die du aussprichst. Du hast eine unheimliche Kraft, die in dir schlummert. Im Endeffekt, okay, das könnt ihr nicht sehen, egal. Im Endeffekt möchte ich diesen Gedanken dir mitgeben und das Lobpreisteam darf mal nach vorne kommen. Wir werden gleich in die Ministry-Zeit starten. Jesus, durch die ganzen Geschichten, durch diese 2 Tage, die ich euch mitgenommen habe, jetzt in der Bibel, in diesem, Jesus hat mehrere Widerstände erlebt in der Zeit. Den Sturm, dämonenbesessenen Typ, der zu ihm ankommt, dann dem einen seine Tochter stirbt, dann Menschenmenge, die den bedrängt. Und Jesus konnte in diesem Sturm schlafen, hatte diese Kraft, diese Dämonen auszutreiben bei diesem Mann, hatte diese Kraft, die von ihm ausgegangen ist. Er hat es nicht mal bemerkt, er hat nicht mal bewusst dafür gebetet, dass diese blutflüssige Frau geheilt wurde und er hat nicht mal dafür gebetet, er ist einfach nur da lang gelaufen. Und dann im Endeffekt geht er auch noch, wie es weitergeht, zur Tochter vom Jairus hin und weckt die von den Toten auf. Und das ist so 2 Tage im Leben von Jesus. Und ich sag dir was, der Unterschied wird da in deinem Leben sein, wo du dir bewusst bist, dass du in der Einheit mit Gott lebst, dass du diese innere Kraft hast. Deswegen, lass uns zusammen aufstehen und sinn mal darüber nach. Ich weiß, darüber könnte man jetzt ein ganzes theologisches Seminar halten, was ich jetzt hier gesagt habe. Das ist auch alles viel zu kurz gefasst, vor allen Dingen für die Menschen, die so ein bisschen lehrermäßig sind, die gerne lehren. Für die ist das vielleicht alles viel zu kurz gefasst. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Es soll darum gehen, dass du dir bewusst wirst, dass du nicht machtlos bist. Dass du dir bewusst bist, dass da eine Kraft in dir ist. Und vielleicht sinn mal so darüber nach oder frag mal den Heiligen Geist, frag mal Papa Gott, dass er dir das offenbart. Dass du ein Teil von dem Ganzen bist, dass du Autorität hast. Dass du diesen Frieden haben kannst, mit dem du in einem Sturm schlafen kannst. Dass du nicht irgendwie ein machtloser Mensch bist, der einfach den Umständen und den Sachen ausgesetzt ist, sondern dass da eine heilige Kraft in dir drinne schlummert, weil er es dir versprochen hat. Weil er nicht umsonst gestorben ist, sondern weil sein Tod war, um dich freizusetzen. Dass diese Kraft, die er in dir freisetzt, jede Kette von Angst zerbricht in Jesu Namen. Dass keine Angst dich mehr zurückhalten kann. Nur komm Gott und offenbar uns das. Offenbar uns das. Dieses Mysterium, dieses Rätsel, dass wir irgendwo mit dir verbunden sind und eins sind und trotzdem oft so hier sind. Offenbar uns das, wie du das gemacht hast. Du hast gesagt, wir sollen so sein wie du und wir werden noch größere Wunder tun wie du, Herr. Deswegen offenbar uns diese Kraft und diese Stärke, die wir in uns tragen, der wir uns oft nicht bewusst sind, diese Einheit mit dir. Schenk, dass wir das mehr in unserem Bewusstsein, dass wir unseren Verstand erneuern, dass egal, wo wir hingehen, wir laufen und wir haben diese Verbindung mit dir. Wir haben das im Kopf, dass da der Heilige Geist in uns lebt, dass da deine Kraft in uns lebt, dass wir eine neue Kreatur sind, Herr. Dass wir von göttlicher Natur sind. Dass wir nicht alle Dinge so hinnehmen müssen, wie die passieren im Leben, sondern dass wir eine göttliche Natur auch und Autorität haben, zu sagen, stopp, in Jesu Namen nicht. Schenk uns, dass wir von unserem menschlichen Denken, dass unser Verstand erneuert wird auf ein göttliches Denken, auf ein Denken, wie du gedacht hast. Wir wollen jetzt einfach nochmal zusammen kurz singen und Gott anbeten.